Herzlich willkommen zum Isar Valley Podcast, deinem Podcast über Gründer und Startups aus München, dem Isar Valley und Deutschland. Hier ist dein Host Otto Lang. Heute bei mir zu Gast ist Sebastian Schuhorn von Alasco. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Sebastian Schuhorn ist ehemaliger CTO und Co-Founder von der Mode-Affiliate-Plattform Stylight, welche 2016 bei einer Bewertung von 80 Millionen Euro an ProSieben verkauft wurde. Damit endet Sebastians Startup-Reise jedoch nicht, sondern geht erst richtig los. Sebastian ist seit 2016 Board-Member und Early-Stage-Investor bei dem HR-Startup Personio. Seit 2018 hat er das Baukostenplanungssoftware-Startup Alasco gegründet und ist Chairman bei dem AI-Startup Luminovo.
Fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an und zwar mit deiner Geschichte. Du bist von Haus aus Elektroingenieur.
Ne? Genau.
An der TUM hast du einen Abschluss gemacht?
Genau, wir haben ich habe an der TUM Elektrotechnik studiert und dann gibt es ein Programm das zwischen der TUM und der LMU, das heißt CDTM. Da werden so pro Jahr 20 Leute mit verschiedensten Hintergründen, von E-Techniker eben bis zum BWLer und Philosophen zusammengeworfen. Das habe ich da dann nebenher gemacht und da habe ich dann meine Mitgründer am Ende eigentlich kennengelernt. Bin dann ins Ausland gegangen, habe in Stanford meinen Master gemacht und da waren die anderen in Berkeley und da war so, jetzt müssen wir mal zurückgehen und irgendwie uns einen Job suchen, Diplomarbeit machen. Und da haben wir dann eine Idee, die wir aus diesem Programm hatten, nämlich das, was dann Stylight wurde. Hier im Valley können die ja gründen, vielleicht können wir das auch. Interessanterweise sind wir dann nach Hause gegangen, anstatt es dort zu machen, weil wir ja noch Diplomarbeit hatten und so. Genau, und so haben wir dann Stylight gegründet, eine Plattform, wo wir versucht haben, Leuten, also früher mit Algorithmen, die Mode zu finden, die den Leuten gefällt. Später wurde es mehr eine Suchmaschine. Wir haben verschiedenste Geschäftsmodelle dann von Content Generation bis Marktplatz bis Influencer-Community mal probiert. Genau, und das haben wir 2016 an ProSieben damals verkauft. Und gleichzeitig da war der glückliche Zufall, dass Personio eben, die aus dem CDTM kommen, gesagt haben, hey, wir haben hier ein cooles Produkt. Wir sehen, wir haben Traction. Wir haben noch nie eine Firma aufgebaut. Klappt ja irgendwie bei euch vielleicht. Könnt ihr uns da mal erzählen, wie das funktioniert? Und so sind wir da zum Angel Investment gekommen und der Benny und ich saßen von da an ja dann da im Board oder haben da dann auch viel gemacht, weil wir hatten ja dann Zeit und haben halt viel von dem, was wir gelernt haben, versucht da auf den Weg zu geben.
Okay.
Manches hat gepasst, manches hat eine Überarbeitung bedürft, aber.
Ja gut, also die Entwicklung von Personio ist ja, läuft ja gut voran. Ich glaube jetzt diesen Januar waren es 75 Millionen Euro Finanzierungsrunde.
Also, groß auf jeden Fall, ja. Und ich glaube ja, im Januar wurde sie announced. Ja. Personio vor allem im Produkt und in den Zahlen läuft extrem gut und ist da auf einem schönen Pfad, einfach hier für München auch für Europa eine Softwarefirma hinzustellen, die hoffentlich dann in wenigen Jahren wirkliche Relevanz hat.
Vielleicht kurz für die Zuhörer, die Personio nicht kennen. Was macht Personio genau?
Personio stellt eine Software zur Verfügung, mit der man quasi alle HR-Themen von Einstellung von Leuten, Administration bis Gehaltsabrechnung machen kann und einfach die Excel-Sheets im HR-Bereich abzuschaffen und auch die Leute, die im HR arbeiten, für das zu empowern, wo die wirklich wichtig sind, weil jede Firma lebt von den Leuten. Ja. Und dass sich die Leute im HR um die Leute kümmern können und nicht um Administratives.
Vielleicht bevor wir zu deinen aktuellen Startup-Themen kommen, nochmal einen Schritt zurück zum Thema Stanford, weil viele fragen sich wahrscheinlich so als Ingenieur oder auch als Informatiker oder wenn man nicht gerade Entrepreneurship-affin ist, wie kommt man Richtung Startup? Hat der Stanford-Aufenthalt dich dahingehend irgendwie inspiriert, in die Startup-Welt zu gehen oder war es der CDTM-Aufenthalt und das Umfeld an Leuten, was dich motiviert hat, sich mehr damit zu beschäftigen oder wie kamst du dazu?
Ich glaube, dass das bei mir schon so fast davor ist. Ich organisiere gern Dinge.
Okay.
Und ich glaube, dass was das CDTM und Stanford oder halt das Valley in dem Fall eher dazu nur, hey, dieser Skill, damit müssen wir nicht nur Abi-Partys und Abi-Streiche organisieren, da gehen vielleicht auch noch größere Dinge.
Okay.
Also ich glaube fundamental, dass den Unternehmer halt auszeichnet, was zu unternehmen wollen.
Ja.
und dann hilft, wo San Francisco schon hilft, ist einfach die Größe oder die, ja gut, scheint machbar zu sein, ja. Also so, das ist, glaube ich, insgesamt was, wo ich merke, man braucht einfach Beispiele, wie groß das sein kann, und dann denkt man sich, ja gut, wenn die nicht, kann ich ja mal probieren, vielleicht wenn ich die Hälfte davon schaffe, dann bin ich auch happy. Wenn halt 100% eine 100-Mann-Firma ist oder wenn 100% Google ist, ja, 50%, also dass diese Größe machbar ist.
Okay, das macht Sinn. Ne? Ja, und du als persönlicher Unternehmer, du bist jetzt ja in verschiedenen Unternehmen drinnen gewesen, also Luminovo, AI, jetzt Alasco, Immobilienbereich und Stylight, Affiliate oder Modebereich. Wo genau siehst du deine Stärken im Unternehmen? Was ist genau deine Hauptrolle als Unternehmer in so einem Unternehmen drin? Ja? Hast du jetzt gewandelt vielleicht auch?
Ich glaube, als Gründer hat man oft das nach vorne gehen. Das heißt, man muss irgendwie Leute motivieren, muss Leute irgendwie begeistern. Ich glaube, das muss jeder irgendwie machen. Dann muss er halt irgendwie ein Ziel setzen, da soll es hingehen. Eine typische Aufgabe von der Führungskraft. Was wollen wir da eigentlich bauen? Wo soll die Kiste hingehen? Da muss man irgendwie Orga-Strukturen schaffen, dass Leute arbeiten können und nicht alle irgendwie in irgendeine Richtung laufen. Also, dass es halt irgendwie ein bisschen zusammenpasst. Ja. Und bei mir speziell ist, ich löse gerne Probleme. Also, ich glaube, das kann ich auch einigermaßen gut, da halt irgendwie zu schauen und kann gerne mit Leuten erfahren. Also ich schiebe gerne Erfahrungen von A nach B, weil wir müssen den gleichen Fehler ja nicht nochmal machen und müssen ja nicht selber drauf kommen. Da sehe ich so meine Rolle sozusagen. Das ist halt eine spannende Transition von in der Firma arbeiten, das war am Anfang, weil da ist ja niemand. Also muss ja irgendwas passieren, ja? Ja. Zu, du musst irgendwann an der Firma arbeiten. Da hast du ein Team aufgebaut, was die Arbeit sozusagen weitestgehend machen kann, und du schaust dafür, dass das Team arbeiten kann. Also dass es ein Geld hat, dass es ein Office hat, dass es ein Ziel hat, dass das mit einem anderen Team zusammenarbeitet. Also das ist dann so die Aufgabe, die später kommt.
Also Probleme lösen machst du gerne, hast du gesagt. Inwiefern war dann für dich das Thema Modeprobleme lösen so relevant, dass du gesagt hast, hey, da mache ich ein ganzes Startup, obwohl du ja eigentlich vom Background Elektroingenieur bist, was ja mit Mode jetzt nicht so viel zu tun hat direkt?
Ja, wir sind da drauf gestoßen geworden, dass die Jungs von billiger.de gesagt haben, hey, alles funktioniert bei uns im Preisvergleich außer Mode nicht. Und ich habe einen Hintergrund in Bildverarbeitung. Und dann war halt die Idee, kann man denn bei Mode was mit Bildverarbeitung machen? So ist das quasi.
Also hat dich das getriggert und hast gesagt, hey, also das glaubst nicht, dass das nicht geht, und deswegen wolltest du das machen oder reine Neugierde?
Damals waren wir 24 oder 23 und fanden es einfach lustig, das mal auszuprobieren. Also das haben wir da nicht so, oder ich für meinen Teil, so ernst im Sinne von, wir bauen jetzt hier eine große Firma, sondern das probieren wir jetzt mal selbst, was auf die Beine zu stellen und schauen, was da passiert. Das ist dann eher von alleine gewachsen. Also da war jetzt, glaube ich, von keinem von uns so das am Anfang das Ziel, da muss jetzt eine 200-Mann-Firma rauskommen. Sondern wir wollen einfach mal schauen, wie das ist, eigentlich selbst was mit unseren Händen zu tun.
Nicht schlecht, dass das erste Unternehmen dann gleich so vom Erfolg gekrönt ist. Das ist ja doch statistisch gesehen unwahrscheinlich, oder?
Haben wir wohl viel Glück gehabt und ein bisschen was richtig gemacht.
Nicht schlecht. Aber dann brennt dein Herz also nicht so im B2C-Bereich, mehr B2B, oder hast du dann danach gesagt?
Ich glaube, beides ist absolut spannend. Ja. Wir hatten dann, oder ich hatte, also wir alle aus Stylight-Gründer hatten eigentlich danach vor allem Interesse, was B2Biges zu machen, weil wir einfach viel B2C gesehen hatten. Und eigentlich war es, wenn man sich das Geschäftsmodell von Stylight anschaut, war das kein B2C-Modell, das war ein B2C-to-B-Modell. Also wir hatten ja beide Seiten, wir haben ja irgendwie Kunden, die Mode kaufen wollten, und Händler, die bei uns waren. Das ist ein B2B-Geschäft mit den Händlern. Und ich glaube, das war eigentlich, wo wir gemerkt haben, boah, lass halt bitte nur eine Seite machen. Okay. Das ist halt einfach. Also wenn du nicht, das war eigentlich das, was mich fast mehr getroffen hat. So mussten wir immer zwischen beiden Seiten verhandeln. Und du konntest irgendwie nie was richtig machen, weil wenn du den einen glücklich gemacht hast, hat der andere geweint und andersrum. Und das war eigentlich, wir wollten da Klarheit. Also das haben wir viel gemerkt, dass wir bei der zweiten Firma deutlich mehr auf Klarheit. Das ist so, und wenn ich hier mehr tue, dann wird es besser. Das war.
Dann hast du erstmal 2 Jahre Pause gemacht, oder Wirklich, Paul, bist du reisen gegangen? Oder,
also für mich war schon eine Motivation, bei Stylite kürzer zu treten. Wir wollten nicht notwendigerweise verkaufen, sondern wir wollten kürzer treten.
Ja.
Zu reisen zu gehen, weil das habe ich so gesehen nicht so viel in meinem Leben gemacht. Ja. Eigentlich wollte ich ein Jahr auf Weltreise gehen, das war es dann nicht. Es war dann irgendwie nur 4-5 Monate. Weil irgendwie privat in München zu viel bei uns, bin in dem Alter, wo alle heiraten.
Okay.
Und dann waren halt lauter Hochzeiten, wo wir hin wollten. Ja. Das haben eigentlich meine Mitgründer das genau gleich gemacht, zum Teil auch zur Zeit gleiche Zeit, gleiche Route. Und dann haben wir uns eigentlich alle viel ausprobiert. Also wie gesagt, wir haben bei Personio oder Benny und ich viel mitgemacht. Wir haben, glaube ich, noch irgendwie 2 Angel-Tickets irgendwo mal gemacht. Aber festgestellt, dass wir halt lieber viel mithelfen, anstatt rumlaufen und Angel-Tickets zu verteilen, was total legitim ist, aber uns freut halt irgendwie, das mit einer Sache sich zu beschäftigen, als 50 im Kopf zu halten, und das ist bei mir so.
Ja.
Ich habe dann immer einmal ein Beratungsprojekt gemacht, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben uns überlegt, ob wir auch ein VC hätte aufbauen können, wir haben das mal durchgerechnet, wir haben dann Mittelstandsdinner organisiert, wo wir versucht, Mittelständler mit Startups zusammenzubringen, um da halt irgendwie, wie führt man eine Firma, Austausch zu machen. Und so. Also halt eigentlich vieles probiert, um dann eher fast wieder aus Versehen ins Unternehmertum reinzurutschen. oder gemerkt habe, da hat die meiste Passion gewesen und dann da halt weitergemacht.
Und dann als erstes kam Luminovo als nächstes, ne? Januar 20.
Also das war eigentlich ziemlich parallel. Ich habe da den Timon und den Seba ein bisschen gecoacht und mitgesponnen. Das sind 2 Stanford-Jungs, 2 Elektrotechniker. Also wir haben total die gleiche Biografie und deswegen haben wir da irgendwie halt viel miteinander gemacht. Und die kamen gerade frisch. Wir hatten das gleiche Stipendium und da musst du zurück nach Deutschland. Und dann haben sie halt so, sie würden jetzt gerne AI oder das Wissen, was sie aus AI mitgebracht haben, aus dem Valley in Deutschland anwenden. Und dann haben wir einen längeren Prozess gemacht, wie man halt, was man machen könnte. Und sie hätten Bock, eine Firma zu gründen. Und haben halt geschaut, ob wir irgendwie ein gutes Businessmodell finden, wo wir das machen können. Und haben halt gemerkt, weil ein Kriterium war, dass wir auch Wert schaffen und nicht umverteilen, dass wir da nichts finden. Also klar hätten wir Bitcoin-Arbitrage mit AI machen können oder sowas. Aber nee. Genau, haben dann beschlossen, eine Agentur zu gründen für AI, um einfach mal relevante Probleme zu finden. Okay. Weil ich habe mich so ein bisschen davor beschäftigt, was ich als nächstes machen will, an welchem Themenfeld. Und ich bin dann durch Interviews mit Leuten auch drauf gekommen, dass die besten Probleme eigentlich in der Industrie oder im B2B liegen, wo jemand da schon lange was macht und sagt, das müssten wir jetzt endlich mal machen. Und die kennen wir gar nicht, wir als jüngere Gründer. Wir versuchen halt, unsere eigenen Probleme zu lösen. Wo kommt mein Essen? Ich will mit dem Taxi von A nach B fahren, ich will ein Fahrrad haben. Ja. Die Themen versuchen, also unsere eigenen Probleme versuchen wir zu lösen. Aber in der Industrie sind so viele spannende Probleme, die kennen wir nur alle nicht, weil wir halt keinen Zugang haben. Man müsste da mal 5 Jahre arbeiten und sagen, Mensch, so kann man es doch nicht machen, lass doch mal was Neues machen.
Und da setzt ihr an mit Luminovo?
Also habt ihr genau, das war die Idee von Luminovo, dass wir sozusagen so, wir machen Projektgeschäft, können unsere AI-Knowledge weitergeben, tun irgendwie auch was Gutes hier für den Standort und kommen vielleicht auf ein Problem. Und im Endeffekt ist es jetzt dann auch so gekommen, wir shiften da jetzt Richtung einer Produktfirma, die im Electronics Manufacturing Bereich sich da was anschauen wird.
Cool. Also noch in den Startlöchern gerade, kannst du nicht so viel sagen, oder?
Nee, das ist noch ein bisschen in den Startlöchern, aber wir sind da ja schon irgendwie 20, 25 Leute, die gebootstrapped AI-Consulting machen, was die beiden wirklich super gemanagt haben und wirklich toll.
Genau. Bist du Unterstützer drin als Chairman oder wie genau ist deine Aufgabe?
Genau, also ich habe angefangen oder geholfen. Am Anfang habe ich wirklich da im Office gesessen und mitgearbeitet. Und meine Rolle ist eigentlich dafür zu sorgen, dass wir weniger Fehler machen. Im Sinne von, ja, aber das hätte man ja wissen können von Organisationen. Wie schaut ein Recruiting-Prozess aus? Wie machen wir Team-Weeklies? Wie machen wir Gehaltsstrukturen? Also das ganze Firmenwissen wieder beizutragen. Das ist meine Rolle und ich mache jetzt zum Beispiel halt die persönlichen Entwicklungsgespräche für die Gründer, ich helfe beim Strategieprozess mit, weil irgendjemand muss dich ja accountable halten. Also das ist eine Sache, die mir, warum wir jetzt auch zum Beispiel bei Alasco Investoren drin haben, ist ein Grund, wir wollen accountable gehalten werden. Wenn wir in unserer eigenen Suppe da rumschwimmen, dann schwimmen wir da wunderbar und finden das total toll. Ja, aber weiter geht's halt nicht, weil alle Probleme können wir halt wunderbar uns, ja gut, selbst verdrängen, weißt du, wenn keiner sagt, mach mal.
Glaubst du, wenn du einen Investor hast, wirst du mehr accountable gehalten von außen? Ja,
absolut, das ist sein Geld und der will ja schauen, also wenn du jetzt irgendjemand Geld leist, dann fragst du dich auch, was machst du eigentlich mit meinem Geld?
Aber nur gegenüber dem Investor oder auch die generelle Außenwirkung, hast du das Gefühl, wenn du einen Investor drin hast, dann kriegst du mehr Traction, mehr Aufmerksamkeit von draußen?
Ich glaube, das sind dann manche Investoren, wenn du halt die Top-Tier-Investoren hast, dann finden das halt alle super, weil die sind ja schlau und die werden nur in die Besten investieren, also sollte ich da auch hinschauen. Diesen Signaling-Effekt gibt es im oberen Bereich schon.
Das glaube ich, ja. Und ihr habt Top-Investoren an Bord. Bei Alasco kommen wir zu dem Thema. Wer ist bei euch investiert?
Bei, bei uns ist Holzbrink investiert. Ja. Da haben wir ja schon eine lange Vergangenheit. Mit Holzbrink haben wir auch Styler zusammen gemacht. Zum anderen ist Picus investiert. Die sind... Das ist von einem Kumpel von mir mitgegründet und Picus waren auch die, wie es zu Alasco kam, weil die haben nämlich auch noch eine Projektentwicklung, die heißt noch nicht Picus.
Okay.
Da hat mir der Kumpel das Problem geschildert, dass sie einfach Rechnungen freigeben, ist halt bei ihm so eine Unterschriftenmappe, das ist ein riesen Pain. Und dann haben wir gesagt, jetzt schauen wir halt mal, ob wir eine digitale Lösung dafür finden, muss doch irgendjemand mal hergestellt haben. Und hatten halt spontan da nichts gefunden nach einem Tag googeln. Und ich habe mich so ein bisschen hatten mal im halben Jahr davor mir und so Workflow-Solutions angeschaut, ob wir da irgendwie ein Business gründen können. Und gesagt, Moment mal, da könnte man doch diese Workflow-Solution nehmen. Und dann habe ich das halt irgendwie in 6-7 Wochen eben da mal zusammengecodet. Und dann haben die das halt alle ihre Rechnungen im Wert von wahrscheinlich Millionen darüber freigegeben. Also Moment, das ist, finde ich, immer ein sehr guter Gradmesser, wann man, glaube ich, eine gute Business-Idee hat. Du hast ein sehr limitiertes Produkt, wo was in deinen Augen wirklich, du schämst dich halt für die Lösung und der Kunde macht es trotzdem von alleine und zahlt dir Geld dafür. Und dann weißt du, okay, wenn du einen so gefunden hast, du musst halt noch schauen, ob es ein paar mehr davon gibt. Ja. Aber dann weißt du, wenn du das Ding jetzt mal richtig so baust, wie du dir das vorstellst, dann kann daraus was werden. Also da gibt es ja irgendwie, wer sagt diesen Spruch, dass man sich für sein erstes Produkt schämen soll oder so? Naja, es gibt so Ami-Sprüche. Aber vom Prinzip her, wenn so ein unfertiges Produkt schon den Nutzer dazu bringt, der sagt, das bringt mir so viel, ich glaube, dann ist immer was da.
Okay. Wann habt ihr euch, aber Picus ist ja jetzt ein Investor, ne? Ihr konzentriert euch jetzt auf Projektkosten, Baukostenplanung mit Alasco.
Genau, wir machen, vielleicht noch um die Investorenkiste, also deswegen ist Picus drinnen, weil sie A, ein smarter Investor sind und B, weil sie halt auch die Domain-Expertise haben und dann haben wir die Flixbus-Jungs noch dabei, weil die sich Skalierung kennen und Max, unser vierter Mann, Wrestler, ist auch dabei, weil wir halt immer noch viel zusammen machen. Okay. Was wir bei Alasco eigentlich machen, unser Hauptkunde ist, ist der Bauherr.
Okay,
ja. Der muss halt auf Kosten schauen.
Ja.
und so gesehen ist Augustus, das ist genau die Firma von denen, die bauen halt.
Ah, okay,
die sind
da
Bauherr.
Ist der Kollege mit drin und da kommt die Connection.
Und die wollen die wollen halt wissen, wo ihre Kosten stehen.
Okay.
Sinnvollerweise. Ja. So wie der Geschäftsführer einer Unternehmung ja auch irgendwie Kostenplanung macht.
Verstehe, ja. Und dann, da gibt es noch nichts auf dem Markt oder wie?
Da gibt es einen sehr großen Konkurrenten, der kommt aus Redmond und heißt Excel.
Ja.
Vielleicht Google Sheets jetzt zum Teil schon. da wird wirklich 50% wird in Excel Sheets gemacht, wie ganz oft Controlling Sheets.
Ja.
Was aber auch alles gut und recht ist, außer wenn dann mehr Leute mitarbeiten und das ist im Bau gerade so eine Sache, dass du ganz, ganz viele Parteien hast, dann endet es da irgendwo. Und dann gibt es Software, die so, wahrscheinlich so Firmen, die vor allem so vor 20 Jahren oder noch länger gegründet wurden, die das als Windows-Software abbilden. Okay. Aber da ist halt moderne Usability wenig passiert. Das ist irgendwie nicht in der Cloud, also das ist halt bei dir auf dem Rechner. Das ist ganz oft mit Nutzerlizenzen und dann heißt es halt, ja, wir können gerade nicht reinschauen in die Kosten, weil der andere drin ist. Ist halt, also die lösen das Problem schon auf eine Art, aber nicht so, wie man das heute lösen könnte und mit den ganzen Benefits, die du dazu kriegst. Und die Firmen sind halt aus den 70er Jahren, die heißen dann REB Rechnen im Bau.
Okay.
Cool, dass das gegründet wurde,
ja.
Aber haben auch eine Größe, wo halt dann Innovation für sie schwierig wird.
Okay. Achso, ja, die sind so groß auch. Also
ja, also ist, REB ist ja börsennotiert, die werden, sollten gerade für eins, die wollten aus Frankreich, ein Franzose will die gerade kaufen, für 1,4 Milliarden und so, also da ist schon
habt
was
ihr,
da.
Habt ihr mit den Käufern schon mal gesprochen, dass es da eine vielleicht bessere Lösung in München gibt?
Wir machen erstmal selber groß.
Okay, wo liegt euer USP dann bei euch? Ist es dann Usability, UX? Ist es relevant, dass es vielleicht mobile genutzt wird, cloud-basiert oder?
Hast du schon ein paar von denen? Also es ist tatsächlich eine Usability-Sache, wo eben auch, dass man keine Schulung für die Software braucht. Für die andere Software brauchst du einfach ein 2-Wochen-Seminar. Und auf größeren Projekten hast du einen Software-Experten dabei, der nur das Zeugs managt. Das macht halt, also viele Nutzer haben da einfach keine Lust, die Software zu nutzen. Wenn sie irgendwie einen Mitarbeiterwechsel haben, dann weiß keiner mehr, was eigentlich Sache war und so. Also Usability ist definitiv eins. Der andere ist Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Du willst halt einfach keinen Zeilenfehler in Excel haben. Oder du kannst nicht nachvollziehen, dann schreibt halt einer in Excel einen anderen Wert ins Budget rein. Ja, warum ist der Budgetwert jetzt eigentlich so? Mhm. Und das ist halt, wenn du ein 100-Millionen-Projekt baust, schon ein interessantes Thema. Und dann sind die alle nicht auf Collaboration ausgelegt. Also Collaboration ist halt, schick mir E-Mail.
Ja.
Und das ist dann schon gut. Und wir denken von der Philosophie, dass die Tools mit der Collaboration zusammenkommen müssen. Also an der Stelle, wo du damit arbeitest, kriegst du automatisch die Information, kriegst du den Task automatisch oder wenn du den Task kriegst, hast du automatisch alles da, um deine Aufgabe zu erledigen. Das ist so gesehen, also so richtige Workflows, die auf Bau abgestimmt sind, gibt es nicht in der Industrie. Es gibt generische Workflow-Lösungen, die ein bisschen versuchen, in Bau zu kommen. Aber einer hat gesagt, jetzt machen wir das mal richtig für Bau, wo sich verschiedene Leute einloggen können. Du musst aber wissen, im Bau hast du für eine Rechnungsprüfung zum Beispiel 5 Beteiligte. Einen Architekten, einen Bauleiter und 2 Projektmanager und einen Geschäftsführer. Und Bauen ist eine speziellere Industrie, die zwar relativ viel von unserem GDP macht, aber viele Dinge, weil sie historisch schon sehr lang läuft, anders macht. Die stellen Rechnungen anders als jede andere Industrie. Also sind die SAPs halt nie dort auf die 10% gegangen, sondern auf die 90%. Was ja auch Sinn macht für sie.
Ja.
Aber das sind immer noch relativ. Wir bauen für 400 Milliarden in Deutschland im Jahr. Also
Wahnsinn.
Da kann man ja mal was machen.
Ja, klar. Und was spart eure Software jetzt ein? Also ihr vereinfacht jetzt Prozesse, das ist das Problem, was ihr hauptsächlich löst? Oder ihr bringt mehr Leute auch an eine Software zusammen?
Also was wir am Ende realisieren, ist, dass Projekte termingerechter fertig werden und zu den Kosten, wo sie geplant waren. Und da kommt der Riesen-Benefit, weil wenn das Ding halt 20% über Budget läuft, das 100-Millionen-Projekt, dann sind das 20 Millionen mehr. Also wir versuchen eigentlich an den beiden Fronten zu sparen. Klar, machen wir an vielen Stellen einfach auch Dinge für die Leute einfacher, wo sie sich Zeit sparen können, um dann die wertstiftenden Tätigkeiten. Das ist ein bisschen wie Personio auch, wo man sagt, hey, der Projektleiter und Manager soll doch nicht so viel Admin machen, der soll lieber mit Leuten reden, weil die Probleme kommen, weil es menschelt. Also raus und reden. Ja, Probleme lösen.
Ja.
Und weniger administrative Sachen machen. Wo man versucht halt da viele von den Admin-Sachen zu automatisieren und die Transparenz zu geben oder die Informationen, um die Probleme auch lösen zu können. Also A, musst du mal wissen, dass da ein Problem vielleicht mal kommt und dann halt auch die Infos zu haben, um es lösen zu können.
Okay, und wie wächst ihr gerade? Was ist da eure Strategie? Sprechen die sich untereinander ab, diese Baufirmen, sagen, hey, das ist ein geiles Unternehmen oder macht ihr Google-Werbung? Oder wie läuft das?
Also das passiert schon immer mehr und mehr, dass wir einfach Marktsichtbarkeit kriegen und der eine sich dem anderen empfiehlt. Das ist wirklich toll, das zu sehen. Sonst sind wir in einem Feld, dass wenige Leute noch wissen, dass es da eine bessere Lösung gibt. Also googeln die das nicht. Also müssen wir so ein bisschen längere Marketingstrecken machen. Wir suchen uns Themen, die tatsächlich gesucht werden und bauen von dort eine Content-Strecke, wo wir den Kunden quasi hinleiten und sagen, also wenn dich KPIs im Bau interessiert, suchen viele Leute, dann haben wir da ein White Paper dazu und dann nehmen wir sie mit und sagen mal, wie berechnest du die eigentlich? Woher hast du eigentlich die Datengrundlage? Schau mal, da gäbe es doch eine Lösung, die automatisch für dich, trägst deine Rechnungen ein und automatisch sind alle KPIs da.
Und dafür baut ihr dann Landingpages und so spezielle Infopaper oder wie ist
das? Genau, du machst, also wir machen viel Content-Marketing. Okay. In allen Spielwiesen, ob es Landingpages sind, ob es Whitepaper, ob es E-Books sind, ob wir auf Veranstaltungen gehen.
Okay, sogar E-Books, also habt ihr ein eigenes E-Book geschrieben über...
Nee, das hat jetzt keine 500 Seiten.
Okay,
aber ja.
Wow, nicht schlecht.
Das verschicken wir auch, das funktioniert tatsächlich ganz gut, das auch Leuten zu drucken und zu schicken.
Okay.
Also die alten Kanäle funktionieren wieder, weil da gar nicht so viel Rauschen ist.
Okay. Also für euch eure Marketingstrategie dann so Omnichannel-Marketing und...
Also das ist die Herausforderung, dass du man kann sich halt nicht so sagen, das ist der eine Kanal und das messen wir und da wachsen wir so wie blöd. Ja. Das ist halt viel mehr im B2B-Umfeld, also in allen Umfällen. Du streust halt breit und alles zählt irgendwie auf alles ein. Schwierig zum Tracken und Predikten. Das ist aber die einzige Strategie, die wir gefunden haben.
Und wie ist da der Unterschied für dich zu Styler? Das ist doch ein ganz anderes Modell jetzt, oder? Oder habt ihr bei Styler ähnlich angefangen? Oder?
Ja, das ist eigentlich gar nicht. Also Styler hatte in der Kundenakquise viel Google, also Organic und Paid. Das haben wir hier. Also Styler war deutlich transaktionaler. Komm her, finde, kauf. Hier ist die Journey viel, viel länger. Aber die Techniken sind die gleichen. Also wir haben auch Content-Campaigns gemacht, damals mehr mit dem Ziel, dass wir halt eine Brand gebaut haben. Das hast du hier genauso. Also eigentlich sind die Spielarten sehr ähnlich. Mhm. Du verschiebst die Gewichtung ein bisschen. Okay. Und wie du trackst, musst du verschieben.
Vielleicht also für die Zuhörer, die für die Startups halt neu sind, wir haben auch einige Zuhörer, also für die ist das wirklich komplett neue Szene, also B2B,
sorry.
B2C. Also B2B ist klar, also Business-to-Business-Geschäft, B2C das Business-to-Consumer-Geschäft. Kannst du da nochmal so vielleicht für alle zusammenfassen, was so die größten Unterschiede sind und auch wie du das jetzt vielleicht merkst, gerade am Beispiel Stylight, am Beispiel Alasko, wie sich das verändert?
Ja, also ich glaube, erstmal der größte Unterschied ist, wenn du B2C, also mit Endkunden, dann hast du viele Kunden und die zahlen dir im Schnitt wenig. Also wir verkaufen Schuhe, hoffe ich, bei Nike und wir machen 1 Million Schuhe und jeder, keine Ahnung, verkaufen wir für 100 Euro und wahrscheinlich kriege ich 30 Euro als Nike-Hersteller, wenn ich es einem Händler gebe. Als B2B habe ich vielleicht, sagen wir mal, ich bin ein, ganz klassisch, ich stelle, Lenkräder her, was auch immer. Ja, dann habe ich wahrscheinlich weltweit 20 Kunden, die zahlen mir aber wahnsinnig viel. Also das ist einfach eine Sache, die unterschiedlich ist. Dadurch wird der ganze Sales anders. Im B2C, im Endkundengeschäft, muss das wahnsinnig skalieren. Da mache ich viel mit Marke, ich streue breit, ich mache eine Fernsehwerbung. Im B2B, was schwierig ist beim B2C, ich kann den Kunden schwer nach seiner Meinung fragen. Mhm. Oder ich muss dann Umfragen machen und irgendwie das statistisch. Im B2B habe ich halt wenige Kunden, da mache ich auch Branding, aber das funktioniert ganz anders. Da mache ich vielleicht ein Dinner-Event und lade die alle ein, weil die passen eh noch alle an einen Tisch oder so. Oder gehe auf eine Messe und mache da einen Stand oder sowas. Und ich kann mit den Leuten reden. Ich sage, was wollt ihr? Ah ja, okay, dann machen wir das. Also, und der ganze Sales-Prozess ist vielmehr eine Verhandlung, wo man noch mehr dran drehen kann, also wo man nachjustieren kann. Im B2C ist das Hope and Pray oder Fire and Forget, raus und du hoffst, dass du alles richtig gemacht hast und dann muss das klappen. Im B2B ist das anders, da sagt dir die Gegenseite, ja, das war jetzt nett, aber eigentlich war was anderes. Also, das war auch das, was mich bewogen hat, also ein Teil, warum ich mal B2B machen wollte, weil bei Stylight, wir haben ganz viel ausprobiert und wir haben nie verstanden, warum der Nutzer das wollte oder warum die dann so verhalten haben, weil wir haben sie nur gemessen gesehen. Und wir wollten einfach mal mit jemandem reden, so, warum machst du denn das? Ah, okay. Und das merkt man jetzt auch, wie wir Produktentwicklung machen, wie viel User Research wir machen, um zu verstehen, warum die Leute das machen, denen über die Schulter zu schauen, um dann auch eine Lösung zu produzieren, die ihnen hilft.
Du hast ja vorhin, haben wir schon drüber gesprochen, über das Thema Problemlösung und auch wie man dann daraus Startup-Ideen generiert. Ich meine, das hast du jetzt sehr erfolgreich an deinen Beispielen bewiesen, dass das klappt. Kannst du da vielleicht nochmal so Tipps mitgeben für die anderen, wenn jemandem ein Problem auffällt, wie man da dann so strategisch Schritt für Schritt rangeht, bis man die Entscheidung trifft, okay, mache ich ein Startup draus?
Also, was mir noch an Erfahrungen gemerkt habe, ist es wichtig, so eine Art Aha-Moment zu haben. Jetzt verstehe ich, warum sie das so wollen. Also, schlecht ist, weil der Chef es gesagt hat. Gut, wenn es die machen das, weil sie Angst haben, dass sie sonst vielleicht einen Auftrag zu viel freigegeben haben. Also, ein bisschen ein tieferes Verständnis. Und da ist eigentlich. Es gibt dieses Five Whys, also dass du fragst halt fünfmal, warum, so wie ein kleines Kind, das eigentlich sehr gut macht, um die Welt zu verstehen. Also da sozusagen auf so einen Kern zu verstehen, warum sind die Leute motiviert, warum machen die das? Und dann kannst du halt auch andere Lösungen entwickeln, aber dann kannst du dir auch sicher sein, ob du darauf ein cooles Business bauen kannst und sagst, das ist ein echtes Problem. Also wenn ich jetzt in dem Job wäre, hätte ich auch Panik. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die... es so tief zu verstehen, und wenn du dann das so tief verstehst, müsste auch eine sehr einfache Lösung schon weiterhelfen. Und dann kannst du dich von da an vorarbeiten, weil du willst ja nicht irgendwie 3 Jahre im Keller entwickeln und dann sagen, jetzt habt ihr was, sondern also wenn die erste Lösung, würde ich jetzt mal sagen, nicht in ein paar Monaten wenigstens 1-2 Kunden sagen, okay, klar, ihr habt 5 Randbedingungen nicht, aber wir legen jetzt einfach mal los. Ja. Dann ist, glaube ich, schwierig. Und da ist ja auch eine gute Nachricht drinnen. Das kannst du ja, wenn du jetzt selbst bei BMW arbeitest, merkst, das ist ein Riesenproblem. Das kannst du ja vielleicht dann noch in 6 Monaten oder 12 Monaten abends am Wochenende zusammen basteln. Und dann merkst du einfach, hier meine Abteilung. Und dann einfach beobachten, wie die Abteilung reagiert. Wenn die in 4 Wochen alle das so machen, dann merkst du, ui, irgendwas habe ich hier getroffen. Ja. Wenn es halt 4 Wochen keiner macht, dann muss man vielleicht auch sagen, ja, war es vielleicht doch kein Problem oder ich habe es falsch verstanden. Und für mich war noch wichtig, schnell Kundenkontakt zu finden, aus 2 Gründen, weil die mir ziemlich ehrlich sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe lange mir so einen strategischen Prozess überlegt, auf welchem neuen Feld mich interessieren würde, wo ich arbeiten könnte. So ein Desk Research, boah, das war ziemlich zäh. Ja. Und auch auf Messen zu gehen. Also okay, den Kunden zu treffen und zu schauen, habe ich einfach Bock, 10 Jahre in dieser Umgebung zu sein. Wenn du sagst, nee, weil die reden alles falsch oder die sind irgendwie anders drauf wie, dann geh weiter. Ja. Und blöd wäre, wenn du jetzt halt dich 12 Monate beschäftigst und dann gehst du auf die Messe und stellst fest, nee, du musst da sein. Also du suchst dir einen neuen Freundeskreis sozusagen. Ja. Also.
Und dein neuer Freundeskreis sind dann die Bauherren und die Bauträger. Also gehst du auch mit auf Messen viel in Kontakt? Oder wie trifft man die Branche da am besten?
Die Branche trifft sich tatsächlich in dem Bereich viel auf Messen. Da okay. gibt es in München zum Glück ist die fast, ich glaube, Europas größte Leitmesse, die Expo Real, direkt nach der Wiesn. Das sind 40.000 Leute. Okay. Jetzt ist in der Woche in Cannes, wenn sie nicht abgesagt wird wegen Corona. Okay. Die MIPIM, die eher französische geprägt. Also die trifft man auf Messen. Das ist noch... sehr klassisch, aber das ist gut, weil die Branche ja auch nicht so groß ist. Ja. Die trifft man auch besser.
Dann noch eine Frage von mir persönlich an dich. Hast du schon eine neue Idee, an der du insgeheim arbeitest, wo du so viele Probleme, also einen guten Ansatz hast, Probleme zu lösen? Gibt es da schon was dir unter den Fingernägeln brennt oder du sagst, okay, wenn Alasco jetzt nicht mehr wäre, dann würde ich das machen?
Ich habe 100 Ideen in Alaska, ja? aber daraus keine andere. Also ich finde, Fokus ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Ja. Das ist so in Alaska eine Herausforderung, dass wir Fokus an dem Thema halten. Aber es ist ein sehr schönes Feld, was wir da auf das wir gestoßen sind. Da gibt es wirklich viele Dinge links und rechts, wo man was lösen kann und jemandem das Leben leichter machen kann. Ich schaue auch sonst nicht, weil das wäre das Falsche.
Wie schaffst du es, deinen Fokus zu finden?
Gute Frage. Ich habe für mich einen Zielprozess, wo ich Jahresziele habe und das auf Quartalsziele und dann so runterbreche, um da zu schauen, was ich eigentlich tue. Ich glaube, das hilft mir am meisten. Da meistens helfen auch Accountability-Gruppen, dass die halt sich mit meinen Kumpeln zusammen sagst, das habe ich vor. Lass uns alle 4 Wochen treffen. Das ist ein Unternehmerforum. Die sagen, ja, du hast doch A gesagt, wo machst du jetzt eigentlich B?
Ja. Okay, das ist ein cooler Prozess. Ich denke, das ist auch, was man anderen Leuten mitgeben kann, so als Tipp. Ne? Also so sich Ziele zu setzen, das zu planen, in Gruppen zu besprechen.
Ja. Ich denke, man darf vor Ziele setzen nicht so Angst haben. Oder ich sehe das relativ spielerisch. Ich sehe ein Ziel, wenn es mir hilft, dann mache ich das. aber ich versuche nicht, also die große Frage ist, wie sklavisch hängt man am Ziel?
Ja.
Ja, das mache ich so ein bisschen aus dem Bauch raus. Wenn ich sehe, hey, okay, das ist ein gutes Ziel, aber es ist noch viel bessere Idee eingefallen, ja, dann weg mit dem Ziel. Manchmal muss man sich schon durchquälen, weil es hilft einem, wenn du einen Marathon läufst. Das habe ich noch nicht gemacht, einen Halbmarathon habe ich geschafft. Aber du weißt, wo du hin willst. Ja? Und keine Ahnung, wenn du jetzt halt siehst, da ist der geilste Eisstand, ja, mal, dann pick halt ab und lauf den Halbmarathon im Halbnick. Also sich da irgendwie eine Offenheit und nicht zu sagen, hey, es muss das sein.
Vielleicht dann, wenn du Jahresziele planst und dann auch reflektierst wahrscheinlich wieder, wäre für mich interessant zu wissen, was war denn dein größtes Learning letztes Jahr?
Sie mag sich dumm anhören, aber nur wenn man sagt, was man will, dann kann man es auch kriegen. Also ich bin jemand, der sehr harmoniebedürftig ist und alleine schon das Aussprechen von, was ich eigentlich will, manchmal als Konflikt empfinde.
Ja.
Und so insgesamt lerne ich in den letzten Jahren im Filmbauen wahnsinnig viel über Kommunikation. Mhm. Und da ist halt eine Klarheit in der Message. Ich habe das immer eher so als negativ, dann stelle ich Forderungen, dass der andere mir vielleicht böse. Es hilft mir, dass ich eher das bekomme, was ich will, und aber auch den anderen, die wissen dann, was sie sind. Das ist nicht so ein Überlösen. Also das war eigentlich mein größtes Learning, da Klarheit reinzubringen und auch nicht anzunehmen, dass die anderen ähnlich sind wie ich. Cool. Also nur von mir auf die anderen zu explodieren, das macht man natürlich, weil man kennt nichts anderes. Ja. Habe ich festgestellt, dass andere Leute das da völlig anders sehen. So, ja, cool, also Klarheit ist super, da kann ich mit arbeiten, alles klar, machen wir so. What? Krass, aber...
Was hast du mitgenommen? Und hast du noch einen Tipp, den du an Gründer in Deutschland geben kannst?
Also ich glaube, man kann, und so mache ich es ja auch, wunderbar in Deutschland gründen. Ich glaube, man muss jetzt nicht nach irgendwo anders hin. Ich glaube, Reisen von Zeit zu Zeit hilft. Einfach der Motivation wegen und das zu sehen, wie es andere machen und wie groß es sein kann. Also man muss absolut nicht in San Francisco sitzen. Alle Jahre da mal einmal rüber zu fahren und das Verständnis, wie die denken, zu sehen. Am Ende kochen sie auch alle mit Wasser. Wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Berlin fährst, denkst du, du siehst ja dann auch nur die drei großen Unternehmen, denkst du, oi, 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 die anderen siehst du gar nicht. Also dieser oi, oi, oi-Moment hilft einem, glaube ich, oder hilft mir immer selbst dann weiter zu sagen, ja, lass es halt größer machen. Wenn die das geschafft haben, der wirkliche Trick ist, dass ich halt kein vollständiges Bild kriege. Ich sehe halt nur die drei Top. Ob ich jetzt nach Berlin, nach Paris, nach London oder San Francisco fahre, wurscht. Aber man sieht halt nur die Highlights und denkt sich, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Und das motiviert.
Es braucht mehr Highlights in Deutschland, definitiv, ne?
Ich glaube, du musst, in Berlin gibt es die sogar auch. Also, und die gibt es auch in München. Nur in deinem eigenen Kosmos siehst du die nicht mehr so. Dann nimmst du die als normal hin. Mhm. Es ist was sehr Altes. Das Buch heißt Selbstbetrachtungen von Marc Aurel und der war Kriegsherr und römischer Kaiser. Es ist manchmal komisch zu lesen, es sind auch nicht lang, sind wie 100 Seiten, aber der ist der bekannteste Vertreter der Stoiker und die sagen, wir nehmen halt einfach mal hin, wie es ist und versuchen das zu akzeptieren, anstatt sich immer was anderes zu wünschen. Und das ist, finde ich, eine Geisteshaltung, die mir in letzter Zeit sehr viel hilft. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Der sagt halt ganz oft, was regst du dich auf, Mensch, du bist eh quasi tot, zeitgeschichtlich gesehen. Also stress dich nicht und versuch halt das Beste daraus zu machen. Und das ist, glaube ich, das Gefühl für viel von unserer Umgebung, hat mir das geholfen zu sagen, ja, mein Gott, ich habe ein Essen, also warum lasse ich mich vom anderen so stressen?
Super Einstellung, können wir alle was von lernen. Können wir vielleicht noch von dir lernen, was dein Tool ist, technisch, worauf du auf keinen Fall verzichten möchtest? Also ich denke mir an ein Software-Tool. Ob du da einen geilen Tipp hast?
Ich wollte auf keinen Fall verzichten auf Google Inbox und sie haben es ja leider abgeschaltet.
Okay.
Weil für mich das Beste ist die E-Mail Inbox ist ja ganz oft wie eine To-Do-Liste für dich. Die hatten das beide gemerged. Für mich hilft jetzt schon noch, in Gmail gibt es das Snooze-Feature. Das hatte Inbox damals eingeführt und das ist wahnsinnig wichtig, weil man will ja E-Mails, da will man mal nachhaken oder das sollte nicht vergessen werden. Und ich sende die E-Mail und dann snooze ich sie halt auf, wann ich nachhaken würde. Und entweder antwortet die Person schon und dann kann ich die E-Mail archivieren oder sie kommt dann halt wieder hoch und ich weiß, ich soll hinterher gucken. Und das ging früher auch noch mit Aufgaben, die eben nicht als E-Mail reinkamen. Ja. Das hat alles für mich vereint, aber dieses Snooze-Feature ist für mich wahnsinnig relevant, um einfach bei den vielen Dingen, die man tut oder Sachen einfach hinterher, damit nichts runterfällt.
Dann haben wir noch eine letzte Rubrik bei uns drinnen und zwar sogenannten Binary Questions und dann sind wir auch schon durch. Und zwar Binary Questions
heißt einfach... Bier oder Wein oder Augustiner oder Tegernseher.
Richtig, du hast das direkt begriffen. Ja, Bier oder Wein?
Mittlerweile Wein. Von Bier kann ich echt krass Kater. Aber rein praktische Sache. Okay.
Zalando oder About You?
Zalando, weil sie zeitgleich mit uns gestartet sind und ich viele Prozesse, ich da auch näher dran bin, aber die Prozesse kennen und bewundern und es cool gemacht haben.
Dann B2B oder B2C?
Mittlerweile B2B.
B2B, ich hast du schon im Interview auch
gesagt. Weil man irgendwie näher zum Kunden ist und eine nähere Beziehung hat.
Okay. Und dann letzte Binary Question: AI ersetzt den Menschen oder nicht? Oder ich meine nicht ersetzen, aber AI macht AI Singularität oder nicht?
Binary. Ja, aber ich habe keine Ahnung wann und ich glaube, es ist ein großes Stück weg.
Großes Stück weit weg. Okay, also du gehst nicht davon aus, dass wir in den nächsten 100 Jahren Angst haben müssen, dass AI schlauer wird. Also du bist ja an der Quelle mit Luminovo, kennst ja sicherlich mehr Insights als der gemeine Deutsche.
Es ist halt immer die Frage, was ist schlau und Intelligenz und da denken wir ganz oft, dass Intelligenz gleich Lösen von mathematischen Problemen ist. Da wird AI besser, ist es, also wenn du dir Go-Spiele anschaust, schon besser, aber wir haben ja irgendwie, glaube ich, offiziell 5 Arten von Intelligenz. Emotionale Intelligenz sehe ich jetzt noch nicht kommen. Also wo ein AI besonders gut ist, dass wenn deine Freundin sich von dir getrennt hat, dich zu trösten, da fehlt es noch. Also in gewissen Arten werden die definitiv besser, aber so muss man das halt auch vor 100 Jahren. Da hast du gesagt, der Mensch kann 30 km/h rennen, ja, plötzlich ein Auto fährt deutlich schneller und ein Flieger ist noch schneller. Ja. Aber er hat nicht den Menschen als Ganzes ersetzt.